Hallo und herzlich willkommen zur 14. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer, The Legend, Chris Hexabeer.
Samurai, Ikuzo!
Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war fast japanisch. Das war fast japanisch, glaube ich.
Ja, das habe ich in Japan gelernt.
Chris, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ja. Wie geht's dir?
Passt gut. Passt alles gut eigentlich, ja. Die Next Generation kommt in großen Schritten näher.
Ja, check mal gleich mal dein Hype-Level. Wo stehen wir denn?
Fuck, ich bin so hyped, Chris. Weißt du, warum ich gerade so hyped bin?
Ja.
Ich stehe gerade vor der extrem schwierigen Herausforderung, mir einen neuen Fernseher zu kaufen. Okay. Und ich bin draufgekommen, das ist viel komplizierter als gedacht.
Weil was muss denn sein?
Naja, das ist die Frage, weil ich habe mir gedacht so, ach komm, 4K-Fernseher kriegst du jetzt eh um 500 Euro einen Riesendrum. Aber 4K ist nicht 4K, wie ich gelernt habe, weil natürlich, der muss auch HDR haben und der muss natürlich eine ganz geringe Latenz haben und der muss natürlich OLED sein, weil alles andere ist offenbar scheiße. Und natürlich, muss der dann noch HDMI 2.1 haben und 120 Hertz. Und ich habe mir gedacht, what the fuck, ich habe noch nie so viel überlegt. Also bei der PS3 und bei der PS4 habe ich nie so viel überlegt, welchen Fernseher ich mal kaufen soll. Ich habe zum Beispiel jetzt bei der PlayStation 4, ich habe damals den billigsten Samsung Full HD Fernseher genommen, der im Angebot war. Mittlerweile.
Da warst du auch noch arm.
Da war ich vielleicht auch noch ein bisschen ärmer, nicht, dass ich jetzt reich bin, aber.
Ja, komm.
Ich bin jetzt wahrscheinlich kurz davor, mir einen Sony XH90 zu kaufen.
Die haben immer so komische Nummern, gell?
So komische Nummern. Aber das ist zwar kein OLED-Fernseher, aber ein extrem guter LED- oder LCD-Fernseher mit so einer neuen Dimming-Technologie. Und das ist laut Sony der PS5-ready Fernseher, weil der eine ganz geringe Latenz hat, weil der HDMI 2.1 unterstützt, was offenbar sehr wichtig ist. Frag mich nicht genau, warum. Da geht es um die 120 Hertz, die offenbar übertragbar sind.
Ja. Da musst auch das richtige Kabel dann haben.
Richtig, ja. Auch richtig. Ja. Aber ja, mal schauen. Also ich freue mich jetzt einmal, dass die Spiele mit 60 Frames laufen. 120 Frames und Hertz ist noch ein bisschen weit weg, glaube ich. Aber ja. Ja, ich habe lange überlegt, irgendwie OLED-Fernseher sind halt dann doch scheißteuer.
Was kostet die?
Ach, ich glaube, der billigste gerade, der was taugt halbwegs von LG, kostet irgendwie 1.500, was halt schon sehr weh tut. Der Sony-Fernseher, den ich jetzt meine, der ist, glaube ich, ein sehr guter Kompromiss, der kostet dann Tausender.
Okay.
Auch viel.
Ja, aber den hast du, ich meine, Fernseher ist eine Langzeitinvestition.
Das möchte ich hoffen.
Den hat man dann lange. Ja, zahlt sich aus, würde ich auch sagen. Ich muss mir auch einen neuen holen. Ich habe auch überlegt, einen OLED anzuschaffen, aber ich habe im Moment nicht mal eine PlayStation 5 in Aussicht.
Ja, du hast keinen Stress, ich brauche das bis 19. November.
Ja, werden wir sehen, vielleicht dann. Aber der Fernseher kommt erst danach.
Ja. Sehr gut, sehr gut.
Andere Frage, was zockst du denn
im Moment? Watcher Playing sind wir schon drin. Ich habe ein bisschen weitergespielt bei Star Wars Squadrons. Es ist gar nicht mehr so frustrierend, wenn man sich da jetzt ein bisschen reinfuchst, macht es dann tatsächlich Spaß. Vom Multiplayer rede ich jetzt. Aber wie gesagt, noch einmal, es ist kein Spiel, wo man sich denkt, ach komm, ich zocke jetzt ganz gemütlich und fliege mit dem X-Wing herum, sondern da muss man sich schon hochkonzentriert vor den Bildschirm setzen. Aber ja, es ist für Star Wars-Fans und für alte X-Wing- und TIE Fighter-Fans auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung nach wie vor, wenn man sich halt reinarbeiten will. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts gespielt, außer zu dem wir gleich kommen. Aber Chris, was hast du noch so gespielt?
Ich habe wahrscheinlich mehr Zeit in der virtuellen Realität verbracht in der vergangenen Woche als in der echten.
Okay, wegen deiner VR-Brille meinst du?
Genau. Genau.
Okay. Was hast
wir
du denn da Schönes
ja
ausprobiert?
Wir wollen zu einer umfangreicheren VR-Folge mal kommen.
Auf jeden Fall, aber erzähl mal kurz, was du so ausprobiert hast bis jetzt.
Eigentlich nur zwei Spiele, die ich wirklich gründlich spiele im Moment. Und die generell in dem Haushalt sehr gut ankommen auch. Weil meine Freundin auch riesiger Fan ist von Beat Saber. sind wir gemeinsam. Das ist das zugänglichste VR-Spiel, das ich bis jetzt ja zocken durfte.
Ja.
Es ist unglaublich intuitiv, es macht sau viel Spaß, es ist wirklich Pick-up and Play für jedermann, jederzeit einfach so zwischendurch. Und jetzt, wo die ganze Technik funktioniert, möchte ich, weil das Gerät ja nur geborgt ist, möchte ich wirklich eigentlich eine eigene VR-Brille und suche mich halt gerade so durch das, was so angeboten wird, und da gibt es eh schon einiges auf dem Markt. Ich habe ein paar Probleme, ehrlich gesagt, wie es heutzutage technisch verbaut ist. Ich finde es noch immer zu klobig und mit Kabel, und du brauchst Batterien für die Controller. Das ist alles so ein fader Beigeschmack, würde ich sagen, zu einer eher neueren Technologie. Aber ja, Beat Saber super zum Reinkommen, und das revolutionärste Spiel ever, muss ich sagen, ist Half-Life Alyx. Ganz ehrlich, das ist ein Meilenstein der Videospielgeschichte ohne Wenn und Aber. Es gibt nichts auf diesem Niveau
in VR-mäßig. VR-mäßig.
Ja, okay. Ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt reden will. Es macht einfach ganz viele Dinge sehr gut und sehr intuitiv. Du hast richtige Momente, die dich berühren, richtige Momente, wo du Herzrasen bekommst, wo du Angst hast, wo du Höhenangst hast. Ich habe leichte Höhenangst manchmal, und man geht halt auch über die Dächer in der Stadt.
Weil es halt so immersiv ist, meinst du jetzt? Es ist
total immersiv. Man kann sich teleportieren, also du haltest den, du hast ja zwei Controller in der Hand mit der Brille, wenn du am Controller den Joystick berührst und den in eine Richtung drückst, kannst du zielen, wo du hin willst. Du brauchst ja nur die Hand in die Richtung halten und dann teleportierst du dich hin.
Okay.
Ich bin eher nicht so ein Fan vom Teleportieren. Ich habe gern die Funktion an Locomotion. Das heißt, wenn ich den Controller drücke, dann bewegt sich die Figur auch im Space. Das ist für mich einfach natürlicher, weil diese fortlaufende Bewegung mir diese Welt besser simuliert. Ich fange an, mich wirklich umzuschauen. Ich fange an, wirklich im Raum herumzugehen. Ich habe einen großen Raum, in dem ich ein paar Schritte in alle Richtungen machen kann, wo mich das Kabel auch nicht stört, das vom Computer zur VR-Brille geht. Und sobald du diese Freiheiten hast, geht das Spiel total auf, wenn du scavengen musst. Du hast kaum Munition. Es ist wirklich auch schwer, Half-Life Alyx. Also du hast kaum Munition. Es gibt Wesen, die halten so viel aus. Die kämpfen also nur als Beispiel, es gibt so wie die Headcrabs, so neuartige Dinger, die ganz schnell über den Boden flitzen, die Blitze abschießen und in Untote hineinschlüpfen und dann den Körper übernehmen. Die schießen dann noch ärgere Blitze. Du musst ihre Gliedmassen abballern, damit das Viech wieder rauskommt und du das dann so erledigen kannst. Das kann aber jede Leiche am Boden aufnehmen und sozusagen den Körper übernehmen. Es ist so stressvoll, und du vergisst dann natürlich ab und zu, wo du im Raum stehst, und dann siehst du dieses Guardian-System von der VR-Brille, das sagt, hey, mach ein paar Schritte zurück. Also nicht, dass das Spiel jetzt anhält oder so, siehst du einfach nur als Wand vor dir in der VR-Brille, hey, du musst jetzt ein paar Schritte zurückgehen. Aber sobald du anfängst, wirklich, okay, ich habe wenig Munition, du musst das auch immer wie so aus einem Köcher nach hinten ziehen, also von dem Rücken nach vorne ziehen, in die Pistole oder in das Gewehr reinstecken, nochmal nachladen und dann losballern. Das ist ein Adrenalinrausch, wie ich ihn selten erlebt habe. Und es ist richtig schwer festzulegen, was für mich dieses Jahr jetzt das Spiel des Jahres ist.
Ist das dieses Jahr rausgekommen? Oder
im März,
ist das
im März?
Im März. Hast du schon irgendwie was, nachdem du jetzt verschiedene VR-Spiele ausprobiert hast, hast du schon irgendwas mitbekommen von Motion Sickness? Kriegst du Kopfweh? Wird dir schwindelig? Wird dir schlecht?
Nein, überhaupt nicht.
Gar nicht?
Also da bin ich eh ganz resolut. Und wie gesagt, Beat Saber, das spielt meine Freundin auch gerne. Eigentlich möchte sie lieber jetzt Beat Saber spielen, aber ich brauche den PC zum Aufnehmen. Aber wir merken da eigentlich beide überhaupt nichts und spielen wirklich viel auch. Also wir wollen das Gerät auch gründlich testen, jetzt wo wir es da haben. Und ich komme einfach nicht von Half-Life Alyx weg. Da
ist doch super.
Da so viele kleine Details, David, die es in keinem anderen Spiel gibt, wie dass du mit Filzstift auf jeder Oberfläche zeichnen kannst. Du kannst Wasserflaschen, du kannst wirklich die Flüssigkeit drinnen hin und her schwenken. Es sind so, so wahnsinnig coole Sachen. Einfach.
Es ist halt wahnsinnig schwierig, ein VR-Spiel zu erklären, wenn man es halt nicht erlebt hat. Ja. Also ich tue mir jetzt auch, also man kann sich das natürlich in Videos anschauen, habe ich natürlich auch gemacht, und Half-Life Alyx hat ja auch durch die Bank nahezu perfekte bis großartige Wertungen bekommen. Also ich glaube, da waren sich alle einig, dass das VR-technisch wegweisend ist, dieses Spiel, so wie du es gerade gesagt hast. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, inwiefern die neue Konsolengeneration dabei helfen wird, VR noch besser zu machen. Und ich bin auch sehr gespannt, inwiefern Microsoft da noch investieren wird, die ja da noch gar nichts gemacht haben. Und inwiefern Sony das jetzt aufgreifen wird jetzt noch einmal. Also es ist sehr, sehr spannend und ich freue mich schon auf unsere VR-Folge.
Voll. Ich sage noch ein paar Sachen dazu. Weil ich glaube nicht, dass die Konsolen sehr viel Einfluss darauf nehmen werden. Ich glaube, Microsoft hat ihre eigene Mixed Reality Brille. Also es gibt die HoloLens, an der sie arbeiten, und es gibt in Windows Mixed Reality Anwendungen, Systeme, die das ermöglichen. Deswegen, ich glaube nicht, dass die wirklich... PlayStation VR wird, glaube ich, also die zweite Brille, die wird sicher kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, mit weniger Hardware. Und am PC wird das Ganze jetzt richtig fruchten, weil mir ist aufgefallen, wie unglaublich ressourcenintensiv das ist, dass also VR-Spiele spielen, und wenn die aufwendig sind, so wie Half-Life Alyx, dann tut sich sogar mein PC schwer, und der ist ein Biest. Der ist,
würde ich sagen. Ja, aber ist das dann nicht das Problem von VR, dass es niemals den Massenmarkt erreichen wird? Also, weil es gibt eh schon relativ wenig PC-Zocker, und wenn du dann eben, so wie du sagst, da braucht man auch noch einen richtig potenten PC, ist halt die Frage, ob sich, inwiefern lohnt sich das dann? Ich meine, Valve kann sich das natürlich leisten, aber Half-Life Alyx verkauft sich halt auf VR vielleicht, wenn sie Glück haben, 1 Million Mal.
Nicht mal.
Ja, nicht mal. Und wäre es jetzt Half-Life 3 gewesen, hätte sich es wahrscheinlich 30 Millionen Mal verkauft.
Pretty much, ja.
Ja, und das ist, halt, das ist halt immer die Frage, inwiefern da jetzt ein Unternehmen mutig genug ist, zu investieren. Mhm. Aber ja, spannend. Das ist sehr spannend
auf jeden Fall. Auch Hut ab an Valve, dass die nach so langer Zeit mit Half-Life nochmal so abliefern, hätte ich nie gedacht. Weil wir alle so lange auf den dritten Teil gewartet haben, und halt jetzt wieder in City 17 zu sein oder halt einfach diese Atmosphäre aufzunehmen. Es fühlt sich einfach so an, ja, wie damals. Es ist so schön. Aber okay.
Ich muss, halt, ich muss jetzt was Furchtbares sagen. Ich finde ja, Half-Life 2 ist ein bisschen overrated.
Der zweite Teil ist overrated?
Okay. Ja. Okay. Also.
Willst du das ausführen auch, oder?
Nicht wirklich, nein. Okay, ich wollte nur kurz sagen, weil alle immer sagen, das war der beste Ego-Shooter. Ist er vielleicht eh, aber es ist halt immer noch ein Ego-Shooter. Mhm. Und,
okay, die ganze Hate-Mail und Morddrohungen bitte an David.
Das Einzige, was ich sagen möchte, Vampire the Masquerade Bloodlines 2 ist damals gleichzeitig mit Half-Life 2 rausgekommen. Beides auf dieser brandneuen damals Source Engine. Und ich habe einfach, ich finde halt Half-Life 2 ist neben Vampire ein bisschen untergegangen. Ist nur meine Meinung.
Oh mein Gott, wow. Ja, wir brauchen eine ganze Folge, um das aufzuklären.
Ja, wir brauchen Therapeuten, um das aufzuarbeiten.
Ja, dafür sind diese Sessions eh da.
Lieber Chris, beenden wir das Thema mal kurz.
Ja, lass uns.
Und kommen wir zum News-Ticker, bevor wir dann zum Topic of the Show kommen.
Alles klar.
Aber warte kurz.
Möchtest du wieder, ja?
Oder wollen wir vorher jetzt noch kurz über Ghost of Tsushima reden?
Ja, natürlich. Natürlich, wir müssen jetzt über Ghost of Tsushima Legends reden, damit wir am Ende... Weißt du, die Rahmenhandlung, der muss aufgebaut werden in dieser Stelle, damit wir am Ende nochmal dazukommen können.
Natürlich.
Zum Topic of the Show. Du hast es eh schon vorweggenommen. Wir haben Ghost of Tsushima Legends ausprobiert, der neue Free-Koop-Modus für Ghost. David, was ist dein Eindruck?
Also, du hast mich überreden müssen. Ich wollte es ja gar nicht spielen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe Ghost of Tsushima leider nie fertig gespielt, und ich bin heute auch schon wieder drauf gekommen, warum ich ihn nicht fertig gespielt habe. Aber dazu mehr. Ich habe es dann runtergeladen, weil ich mir gedacht habe, komm, wenn ich da schon einen Kumpel habe und wenn ich da schon einen Podcast habe, probiere das aus. Und vor allem das beste Argument dafür, es kostet nichts. Also das ist für mich die größte, fast schon Frechheit, dass Sony da kein Geld dafür verlangt, weil dieses Update ist massiv für ein gratis Update. Und ja, es erschreckt mich, dass das gratis ist. Prinzipiell geht es darum, es gibt 4 verschiedene Klassen. Es gibt den Samurai, den Assassinen, den Ronin und den Hunter, die sich leicht unterschiedlich spielen. Und es gibt Story-Missionen, die man zu viert spielen kann. Es gibt Survival-Modus, also quasi einen Horden-Modus, wie man das aus Gears of War kennt. Später sollen noch Challenges und sogar Raids kommen. Mhm. Und im Endeffekt ähnelt es sehr jedem anderen Loot-Spiel, was wir in den letzten 5 Jahren gespielt haben. Man kann es eigentlich sehr vergleichen mit Avengers oder Destiny. Es gibt ein Light-Level, ein Licht-Level. Man legt Ausrüstungsteile an, die dann Licht-Level, ich nenne es jetzt immer Licht-Level einfach. Ich
weiß, ja. Es heißt eigentlich okay. Key-Level für alle, die zuhören okay. und das nicht spielen.
Es ist aber dasselbe.
Nennen wir es einfach. Ja.
Dann steigert sich dein Charakter, es gibt Ausrüstungsgegenstände, es gibt kosmetische Items freizuschalten. Und es gibt auch ein Skilltree, wo man halt auch dann noch ein bisschen was investieren kann. Aber es gibt nicht verschiedene Skilltrees, sondern nur einen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sich ein Assassine und der andere Assassine komplett unterschiedlich spielen. So ist es nicht. Ja. Ich finde es von der Qualität her unfassbar gut.
Ja.
Also der Artstyle, es ist deutlich düsterer. Es ist natürlich jetzt sehr mystisch angehaucht, sehr fantastisch. Also,
ich liebe das.
Da kämpft man dann gegen Dämonen, da kämpft man gegen Besessene.
Ja.
Der Artstyle ist großartig. Die Spezialattacken, die neu sind, sind großartig. Das Kampfsystem von Ghost of Tsushima war schon immer sehr gut. Es ist jetzt einfach mehr Ghost of Tsushima, aber mit Freunden. Und das ist ja eine super Sache.
Ich finde es auch klasse. Wie du gesagt hast, dass das gratis ist, ist eigentlich schlimm.
Es ist schlimm.
Jeder andere Publisher hätte dafür wahrscheinlich Geld verlangt.
Ich finde, sie könnten locker 30, wenn nicht sogar 40 Euro dafür verlangen.
Oh mein Gott, das ist fast ein eigenes Spiel dann. Es ist ein eigenes Spiel eigentlich.
Es ist ein eigenes Spiel
im Wald. Wir haben das auch schon vorher, wie wir das ausprobiert haben, mit Avengers verglichen. Und ja, eigentlich, man hat da seine Story-Missionen. Das sind halt kurz unterteilte Kapitel, die nicht länger dauern als, was würdest du sagen, 15 bis 20 Minuten, vielleicht nicht mal so lange.
Genau, eine Story-Mission circa eine Viertelstunde, das ist sehr bequem. Und ich glaube, für so eine Survival-Runde haben wir ungefähr eine halbe Stunde gebraucht.
Genau, Survival-Modus kann man auch dazu sagen, da gibt es 3 Outposts, die man mit bis zu 4 Spielern vor 15 Gegnerwellen beschützen muss.
Genau.
Und bei den Story-Missionen, wenn ich mich nicht täusche, kann man immer nur zu zweit spielen.
Okay, könnte ich jetzt nicht
ich komme da genau immer, sagen. Jetzt habe ich schon ein paar Story-Missionen gemacht, ich war immer nur zu zweit.
Okay, vielleicht ist es das
tatsächlich so. Ja, genau, ja. Und ja, das macht schon sehr viel Spaß, auch das Aufwerten der Charaktere. Man bekommt dann immer Belohnungen, die kann man dann auf seinen Charakter anpassen. Vor allem die Schwerter, die man verwendet, ändern den Kampfstil und die Kombos, die man machen kann.
Genau, ja. Das kennt man auch schon so ein bisschen aus dem Singleplayer, dass da die Stances, also die Art und Weise, ist dann ein bisschen anders, genau.
Genau, und dass es nicht nur das jetzt gibt, sondern sie auch gleich etwas in Aussicht stellen mit diesen Raids, die nochmal versprechen, wesentlich anspruchsvoller zu werden. Und wir haben jetzt nur wirklich die leichtesten Level am leichtesten Schwierigkeitsgrad gemacht.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie gut das ankommt bei den Leuten und wie lange sich das hält. Ob wie lange das auch supported wird. Weil mir kommt da schon wie so ein eigenständiges Spiel fast vor.
Ich finde es ja auch schlimm, dass das jetzt so aus dem Nichts kommt.
Ja, das wollte ich auch sagen.
Also das ist ja, das ist auch, weil die Entwickler kommt, ja. Genau, weil die Entwickler ja auch gesagt haben, das war von Anfang an in Entwicklung, aber es wurde nie erwähnt. Also nicht mal irgendwie so, ja, das ist unser Season Pass, das ist unsere Roadmap, wie das andere machen, mit Versprechungen. Nee, das war von Anfang an in Entwicklung, und vor allem, es ist so lustig, das ist eine Sache, nach der niemand gefragt hat, aber ich glaube, von der halt alle Ghost-Fans sehr begeistert sein werden. Und gerade wenn man es jetzt mit Avengers vergleicht, es ist schon sehr ähnlich, nur ist das Update halt komplett gratis.
Und es läuft technisch sauber.
Ja, also es läuft butterweich, auch zu viert. Ist auch ein bisschen der Luxus von dem exklusiven Spiel, dass die Entwickler sich halt wirklich gut mit der PlayStation auskennen.
Das stimmt.
Okay. Chris, ich muss jetzt was Furchtbares sagen. Ich werde es trotzdem nicht weiterspielen.
Das habe ich mir schon gedacht, aber das macht nichts.
Ja.
Ist es einfach nicht für dich?
Ich bin so verwirrt, Chris. Ich zweifle mittlerweile alles an. Es ist. Ich habe ein bisschen gerade eine Krise, in der ich mich befinde, weil eigentlich ist Ghost of Tsushima genau meins. Mhm. Also, ich liebe das Setting, die Optik, braucht man nicht drüber reden, ist der Hammer. Ich liebe das Kampfsystem, ich mag so Open-World-Spiele, ich mag so dieses Ausrüstungs-, Hatz-, Jagd, ich mag das alles. Also, das ist eigentlich wie auf mich zugeschnitten. Ich müsste das jetzt züchteln, eigentlich. Eigentlich, wir sollten gerade auf den Podcast scheißen, wir sollten das zocken, eigentlich.
Ja.
Aber ich mach's halt trotzdem nicht. Und hier kommt mein Problem mit Legends und auch mein Problem mit dem Singleplayer, warum ich auch aufgehört habe, die Singleplayer-Kampagne nach der Hälfte weiter zu zocken. Ich habe das Gefühl mittlerweile, ich habe das alles schon 1000 Mal gemacht.
Mhm. Okay, ja, na gut.
Und auch wenn es Ghost of Tsushima sehr gut macht, ist es für mich das erste Open-World-Spiel, wo ich mir wirklich drauf komme, fuck, das ist so repetitive. Und
okay, wow.
Ich weiß nicht, warum mir das nicht vorher schon bei einem Assassin's Creed mal aufgefallen ist. Ich weiß nicht, warum mir das bei Spider-Man nicht so negativ aufgefallen ist. Aber hier ist es mir ganz, ganz stark aufgefallen. Und jetzt auch bei Legends habe ich mir gedacht, okay, das ist cool, aber es ist genau dasselbe wie Destiny, es ist genau dasselbe wie Marvel, es ist genau dasselbe wie Anthem, genau dasselbe wie Division. Und wow, ich habe wirklich das Gefühl, wenn Spiele nicht dringend anfangen, jetzt auch mal was Neues zu machen, dann wird das eine zahre Generation.
Alles klar.
Ja. Scheiße. Nein, das nicht. Wahrscheinlich nicht, aber das kannst du das nachvollziehen?
Das hört sich ganz klar an nach Open World Fatigue, wie der Amerikaner sagen würde. Aber ja, ich meine, du bist nicht der Erste, der das verspürt, wirst nicht der Letzte sein. Und das hat man einfach. Ich würde dir an der Stelle raten, einfach mal vielleicht andere Genres auszuprobieren. Sei neugierig, vielleicht gibt es ja ein JRPG, das da draußen irgendwo auf dich wartet.
Weißt du, was das Problem ist?
Ja.
Das werden die nächsten 2 Spiele, die ich zock, Spider-Man und Assassin's Creed.
Wow.
Das ist halt, ich habe wirklich Angst, dass es mir bei Valhalla jetzt auch passiert. Bei Spider-Man glaube ich gar nicht, weil die Faszination, sich zu schwingen, ist, Entschuldigung. Ich finde es auch so lustig, bei Ghost of Tsushima kann man sich auch teilweise so schwingen mit diesen Enterhaken. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Rache von Sucker Punch, zu sagen, hey, wir hätten auch ein cooles Spider-Man-Spiel gemacht, aber uns hat keiner gefragt, ihr Wichser. Dann schwingen halt jetzt die Samurais. Ist auch okay. Nein, aber ich weiß nicht. Ich meine, es ist ein unfassbar tolles Update. Es ist vielleicht das beste Gratis-Update aller Zeiten. Aber ja, irgendwie, es catcht mich leider nicht. Vielleicht irgendwie doch noch, vielleicht zockt man es doch noch ein bisschen, aber ich habe mal währenddessen gedacht, wir könnten auch gerade Avengers spielen.
Was ja, ich meine, du hast es nicht nur so gedacht.
Ich habe es auch gesagt.
Du hast es auch gesagt, ja.
Ich habe es dir auch vorgeworfen, ja.
Ja, ich finde das einfach besser balanced als Avengers. Ich komme schneller in ein Spiel rein.
Ja, auf jeden Fall.
Mir gefiel das japanische Setting und das Kampfsystem ohnehin schon. Und in unserem Spoilercast, ich glaube, das war die 2. Session, habe ich dem Spiel noch angekreidet, dass ich gerne mehr mystische Elemente hätte.
Eben ja.
So fantasymäßig und die damit sogar in fast eine Horrorkerbe einschlagen. Es ist alles so düster und wirklich verbrannt. Dunkel, gritty und das gefällt mir halt komplett durch die Bank. Das ist durchdacht, es kostet nichts und ich liebe es.
Es sind nicht mal Mikrotransaktionen drin, nein, gar nichts.
Ja, keine. Nein.
Gar nichts. Aber hey, vielleicht.
Eine gute Woche zum Zocken. Hey.
Vielleicht belebe ich das Spiel nochmal auf der PlayStation 5 mit meinem 4K HDR-Fernseher dann wieder.
Ja, apropos PlayStation 5.
Ja.
Hast du den First Look gesehen für die Benutzeroberfläche?
Das klingt so ein bisschen, als wären wir im News-Ticker, Chris.
Wir sind schon längst im News-Ticker, aber okay.
Tick-Tack, tick-Tack, tick-Tack,
so, tick-Tack. Deswegen musst du das dazu sagen.
Ich brauch das, sonst kriege ich eine Panikattacke.
Okay.
Genau, die Benutzeroberfläche von der PlayStation 5 ist vorgestellt worden. Habe ich gesehen, ja.
Eindruck?
Relativ neutral, ehrlich gesagt. Also, schaut sauber aus, die Benutzeroberfläche. Das große Ding sind jetzt die sogenannten Cards. die ich noch nicht zu 100% verstanden habe, glaube ich. Prinzipiell muss ich sagen, das Ganze glitzert mir ein bisschen, gerade zu Beginn. Also mir ist ein bisschen, ich hoffe, das kann man vielleicht ein bisschen dimmen, dass es nicht ganz so glitzert.
Beim Anmeldescreen.
Also beim Anmeldescreen ist mir das einen Tick zu, ich sage jetzt mal feminin, weiß ich nicht.
Da sitzt Sparkle.
Ja. Das. Aber ansonsten, ich weiß gerade nicht, was ist dein Eindruck?
Okay, ich finde, es ist,
okay.
Es macht einen, ja, ich habe nur darauf gewartet, ich finde, es macht einen sehr schnellen, cleanen Eindruck.
Ja, das stimmt.
Ich finde super, dass der PlayStation Store jetzt mit integriert ist, das heißt, der ist keine eigene App und das merkt, glaube ich, jeder, der den Store schon mal verwendet hat, dass er irgendwie nicht so gut läuft. Und ich hoffe, das ändert sich. Ich hoffe auch, das Suchen im Store ändert sich, das funktioniert, finde ich, auch noch nicht so gut.
Ich denke schon, ja.
So, ja, der Look, wie gesagt, ich finde den clean. Ich finde dieses neue Control Center, das man aufruft, wenn man in einem Spiel ist, cool, weil du nicht aus dem Spiel rausswitcht, sondern es einfach am unteren Bildschirmrand eine schwarze Leiste darstellt, die einen Teil des PlayStation-Menüs widerspiegelt und des Spielmenüs. Also die
das ist mehr oder weniger die Cross-Media-Bar, kann man das so nennen?
Ja, es ist so eine Mischung draus, weil es gibt die Notifications von der Cross-Media-Bar sind drinnen, aber du hast auch speziell auf das Spiel abgestimmte Funktionen. Jetzt, wenn du eine Party machen kannst, kannst du eine Party joinen oder aufmachen. Und wie du gesagt hast, gibt es darüber hinaus noch, und die sind auch darüber, diese Karten, die sind sehr minimalistisch, aber auch, ich finde, sehr schön designt, mit wenig Text, die zum Beispiel Informationen enthalten über das Spiel, also Nachrichten zu Updates oder zu Trophies. Also es gibt ja jetzt Trophy Progressing oder Trophy Estimates in diesen Karten. Das heißt, dir wird angezeigt, bist du in der Nähe einer Trophäe, kannst du die lösen, brauchst du Hilfe dabei. Dann kannst du dir die Hilfe anschauen. Du bekommst dort dann sogar einen Zeitestimate, wie lange es wahrscheinlich dauert, bis du diese Trophy hast. Und all diese Dinge müssen aber manuell eingegeben werden. Jetzt bin ich gespannt, ob das die Developer wirklich alle so machen würden. Und was vor allem, wenn sich das wirklich durchsetzt, mit so Seiten passiert wie Achievement Hunter oder Game Facts, ist das dann alles obsolet? Oder YouTube-Videos? Ich meine, wie oft bin ich einer Trophy hinterhergelaufen und habe irgendeinen YouTube-Guide verwendet? Egal.
Es ist tatsächlich ein sehr cooles Feature. Also ich glaube prinzipiell, jeder First-Party-Titel von Sony wird das, glaube ich, sehr stark nutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob für Assassin's Creed Valhalla ein kompletter Trophy-Guide in diesen Cards drinnen sein wird. Vor allem, also sie haben das Ganze gezeigt mit einer Demo von Sackboy Adventure oder wie das Spiel heißt.
Genau.
Und da war es tatsächlich so, wenn man irgendwas sucht, weil wie oft ist man in einem Level und man denkt sich, ach, mir fehlt jetzt genau noch dieses Kostüm oder diese Waffe oder schieß mich tot. Da muss man YouTube mit dem Smartphone am besten wahrscheinlich hernehmen und irgendwie suchen, Assassin's Creed 3, da, Suche, ba. Das dauert ewig. Dann kommt da mal irgendein Typ, der sagt, what's up, guys? It's Corey. Welcome to my channel. Subscribe, denk mal, what the fuck? Halt die Fresse. Ich will das nur sehen und du machst ein 10-Minuten-Video draus. Und in dieser Card ist es tatsächlich drinnen, dass ich da einfach draufklicken kann auf diese Trophäe und sogar als kleines Video wird mir dann sogar Bild-in-Bild-Funktion angezeigt, wo ich jetzt hinlaufen muss, um diese Trophäe zu finden oder um dieses versteckte Geheimnis zu finden. Ich überlege mir jetzt gerade zum Beispiel bei God of War Ragnarök, was rauskommen wird. Wenn da wieder diese Odin-Raben, diese 100 im Spiel sein werden. Mhm. Gibt es da für jeden Odin-Raben dann ein Video, was dir zeigt, wo dieser scheiß Rabe ist? Das klingt nach sehr viel Aufwand.
Die müssen das alles manuell eingeben. Die Developer, damit diese Infos zur Verfügung stehen, kann sein, kann nicht sein, dass der Corey Barlog sagt, hey, wir brauchen für jeden Odin-Raben ein Video.
Ich finde es sehr interessant, prinzipiell finde ich es mal gut, weil dieses Gesuche auf YouTube mit irgendwelchen, das geht mir irrsinnig am Sack.
Kuratiert? Ich glaube schon. Weißt du, es ist einfach, es ist first-hand Information. Das ist nicht, wie gesagt, wie das du gerade beispielhaft dargestellt hast mit dem YouTuber, der das irgendwie erzählt, so wie mit Zwischenwerbung und was weiß ich was. Das ist einfach bei der PS5 die destillierte Info und nur die, die du brauchst.
Genau.
Darum geht's. Das ist, ja.
Kann ich kurz sagen, dass mir Sackboy's Adventure immer besser gefällt, je mehr ich davon sehe.
Ich wollte auch sagen, das schaut sehr gut aus. Ich werde das, glaube ich, mit der Freundin in Koop starten.
Ich glaube, hey, ich spiele damit.
Ach so,
damit.
Moment, haben wir ein Playdate? Oh,
ne, wir können es ja zu dritt oder zu viert spielen.
Okay. Mit dem drei habe ich nicht gerechnet. Ah. Das war ein grenzwertig Joke.
Nicht schlecht, ja. Nicht schlecht. Ja. Aber ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt, das Spiel. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein Mario Odyssey Killer wird, aber ich glaube, es wird ein verdammt guter Plattformer.
Ja, die brauchen auch irgendein Couch-Koop-Game und das
macht super.
Sich ganz gut. Ja, finde ich auch. Apropos eine Sache noch, weil du gemeint hast, Picture-in-Picture-Modus.
Ja.
Diese Hilfestellungen kann man sich anzeigen. Man kann aber auch zum Beispiel das Gameplay eines Freundes einfach laden und das Picture-in-Picture anzeigen lassen. Vor allem hilfreich bei Raids, wenn man jetzt gemeinsam in Destiny ist, kann ich mir das anzeigen lassen, was der andere macht. Oder, ich weiß nicht, bei Koop-Games zum Beispiel. Oder wenn ich einfach meinem Freund beim Streamen zuschauen will. Oder wir warten gerade in einer Lobby drauf und ich springe derweil, weil es gibt ja auch so ein Quick-Resume-Feature, springe ich derweil kurz in Hades, mach dort einen Run, hey, die Lobby ist offen und alle rein. Du hast dann immer den Blick halt auch auf ein anderes Spiel oder auf eine andere Person. Ich finde das persönlich sehr cool.
Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, ja.
Ja, voll. David, lass uns weitermachen. Lass uns mehr über Spiele reden.
Alright.
Da gab es neues Gameplay zu Spider-Man oder Assassin's Creed. Was möchtest du zuerst hören?
Sag mal Spider-Man.
Spider-Man. Ich konnte nur für mich daraus mitnehmen, die Spider-Cat, diese Bodega-Cat, die man in seinen Rucksack stecken kann und die dann mit dir Finisher-Moves ausführt. Schon alleine deswegen würde ich 70 Euro für dieses Spiel
Pflichtkauf.
Ich weiß, es klingt...
Hey, 50. Entschuldigung.
Ja. Ich weiß, es klingt banal, aber ich bin halt ein Katzennarr. Und ja.
Ist okay.
Darüber hinaus habe ich noch ein super GIF gesehen, das diese extrem schnellen Ladezeiten veranschaulicht, wo sich der Miles, du in einem Gebäude so durch einen Lüftungsschacht quasi nach draußen katapultiert. Da gab es früher im ersten Teil eine lange, du weißt, was ich meine, eine Ladezeit. Und hier ist es im Prinzip non-existent. Also du schwingst dich raus und bist in der Open World und damn, genauso muss ich das auch anfühlen. Also das ist Next-Gen, diese kleinen Dinge sind dann wahrscheinlich Next-Gen. Aber wie fandst du das?
Also, das ist mein most hyped Next-Gen-Spiel. Auch wenn es streng genommen nicht wirklich Next-Gen ist, weil es wieder auch auf der PlayStation 4 laufen, mit ein paar Einschränkungen natürlich. Aber das ist auf jeden Fall das Spiel, das möchte ich auf meinem neuen 4K-HDR-Fernseher spielen. Und weil, noch einmal, es ist genau das, was ich will. Es ist nicht Spider-Man 2, es ist Spider-Man 1.5. Was völlig in Ordnung ist für mich. Ich finde es sehr cool, wie viel Liebe ins Detail in Miles reingesteckt wurde, dass seine Animationen so ganz anders sind als die von Peter Parker. Also die Liebe zum Detail finde ich so toll, weißt du? Man hat auch schon gemerkt oder gesehen in dem neuen Gameplay, was jetzt gezeigt wurde, dass auch Spider-Man sehr viel dabei sein wird und so als Mentor agiert, also in Zwischensequenzen. Was ich super finde, ich habe irgendwie ein bisschen Angst gehabt, dass Spider-Man gar nicht vorkommt in dieser Story, vielleicht nur am Anfang oder am Schluss. Genau, also den originalen Spider-Man, ja genau. Mhm. Und wie gesagt, allein das Kostüm am Schluss, wo er einen Rucksack hat und so ein Schlabberpulli über sein Spider-Man-Kostüm, das ist so Miles Morales-mäßig, das ist so fucking cool. Das schaut toll aus. Es wird sicher sich den... Ich sehe jetzt schon die Kritiken von wegen, oh, das spielt sich genauso wie der erste Teil. Ja, fuck it, ist halt so. Aber für mich ist das okay.
Was man noch sagen kann, ist, dass das Spiel 4K 60 FPS unterstützt im Performance-Modus auf der PS5. Und es auch eine Raytracing-Option gibt, die man in dem Gameplay mit der Katze oder über das wir jetzt gerade reden... auch zu sehen war, aber ich glaube zu wissen jetzt, dass das Raytracing nicht in 4K 30 FPS dargestellt werden kann. Weißt du da mehr?
Könnte ich jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt. Habe ich mir jetzt nicht so genau angesehen.
Naja gut, warten wir da noch auf Confirmation, weil ich kann das jetzt auch nicht bestätigen. Reden wir, warst du das mit Spider-Man? Hast du dazu noch irgendwas zu sagen? Ich meine, es launcht in zwei Wochen? Na, ein bisschen mehr als zwei Wochen, aber damn.
19. November.
Oh mein Gott, in einem Monat ist eigentlich schon Cyberpunk draußen. Boah, lass mich kurz vorlesen, was in einem Monat alles erschienen ist, wenn du magst. Watch Dogs, dann kommt die Xbox, dann kommt Assassin's Creed, Destiny 2, dann kommt die PS5. Dann kommt Spider-Man, dann kommt Demon's Souls, dann kommt Call of Duty, dann kommt Cyberpunk. Und das alles innerhalb der nächsten 30 Tage.
Das ist krass.
Bist du wahnsinnig.
Das ist wirklich krass, ja.
Spider-Man, Demon's Souls, Cyberpunk und Assassin's Creed. Puh. Eigentlich alles Pflichttitel. Aber okay, reden wir über Assassin's Creed Valhalla.
Ja.
Da gab es auch ein neues Gameplay. David, erzähl mir von meiner neuen Siedlung.
ja, das ist jetzt eine der wenigen Neuerungen, wenn ich es jetzt mal böse formuliere, von Assassin's Creed Valhalla, dass man sein eigenes Wikingerdorf haben wird, was man aufbauen kann. Da findet man dann Händler, da findet man Schmiede, da kann man seine Sachen upgraden, man kann halt die ganze Siedlung upgraden, muss diese dann, soweit ich das verstanden habe, auch immer wieder verteidigen und versorgen. Das ist cool. Ich finde immer so Housing-Sachen eigentlich immer ganz, ganz, ganz toll. Und ansonsten wirkt es eigentlich sehr Business as usual. Also es wirkt tatsächlich nicht wie der nächste große Sprung von Assassin's Creed, sondern es wirkt tatsächlich sehr wie Odyssey oder Origins im Wikinger-Setting.
Ich finde, ich glaube, dass dieser Siedlungsaspekt ja der neue zentrale Mittelpunkt ist von dem Spiel. So wird das ja verkauft, glaube ich, dass du dir diese Siedlung aufbaust. Und ich finde, die Parallelen dazu liegen sehr bei Red Dead 2, dass du immer wieder in diese Siedlung zurückkehrst, dort Charaktere, was du kennenlernst. Und da lehnen sie sich schon sehr weit aus dem Fenster, weil Red Dead 2 hat das sehr gut gemacht. Das Einzige, was ich mir mehr wünschen würde, ist, dass ich meinen persönlichen optischen Flair mehr bei solchen Spielen rauskitzeln könnte. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, so wie es Animal Crossing macht, da kann ich mir 50 verschiedene Inseln von 50 verschiedenen Spielern anschauen und jede Siedlung oder jede Insel in dem Fall ist einzigartig. Und das hätte ich gern für Spiele wie Red Dead oder Assassin's Creed, dass es da halt schon die gleichen Charaktere gibt von mir aus. Das ist auch super, das ist eingesprochen, aber dass es auch optisch irgendwie mich oder meinen Spielstil oder meinen optischen Geschmack widerspiegelt. Und das, finde ich, kommt dabei ein bisschen zu kurz. Generell wirkt das Ganze auf mich sehr statisch. Also immer nur so, ich drücke einen Knopf und dann ist ein neues Gebäude da. Dann spiegelt es eigentlich nur meinen Spielfortschritt wider und nicht wirklich meinen persönlichen Flair.
Was mich gerade ein bisschen am meisten enttäuscht, ist tatsächlich die Tatsache, dass es halt nicht so aussieht, als würde es irgendwelche nennenswerten Fortschritte machen zu Origins oder Odyssey, obwohl ein Jahr Abstand dazwischen war.
Zwei, oder? Ist Odyssey schon?
Odyssey ist
schon zwei Jahre alt.
Oh shit, das stimmt, ist 2018 erschienen, ja. Ja, dann ist es noch enttäuschender. Ich bin halt, also, wie gesagt, ich finde dieses Wikinger-Szenario toll, auch in Videospielen noch sehr unverbraucht, das finde ich super. Und Assassin's Creed, bei aller Kritik, hat immer großartige Welten erschaffen. Mhm. Also wirklich sensationell. Und auch England schaut hier jetzt wirklich großartig aus und schaut toll aus. Aber auch dieses Spiel, glaube ich, hat wieder das Problem, in diese Repetitive-Falle zu tappen. Tatsächlich werden mir auch gewisse Dinge fehlen zu Odyssey, dass es jetzt keinen Schiffkampf mehr gibt, sondern eigentlich nur noch ein Beiboot, wo man ein bisschen herumfahren kann auf Flüssen. Eine große Gameplay-Neuerung, die man noch erwähnen kann, sind die sogenannten Raids, dass man halt jetzt Dörfer und Festungen, Belagerungen, kann man auch sagen, dass man da jetzt halt auch ein bisschen so mehr Wikingerleben hat, so Brandschatzen und mit diesem, was man da halt alles brandschatzt, mit dem baut man dann eben seine eigene Festung, seine Siedlung aus. Ich bin auch schon sehr gespannt, inwiefern sie dieses Spiel supporten werden, weil Odyssey hatte großartigen Support durch Updates. Über Updates werden wir später noch reden. Mhm. Oder ob sie es dann gut sein lassen. Ich weiß noch nicht. Also ich mag die Reihe Assassin's Creed sehr, sehr gern. Ich mag Wikinger sehr, sehr gern. Ich bin auch sehr gehypt für dieses Spiel tatsächlich. Aber was mir gar nicht gefällt, was ich jetzt im neuen Gameplay wieder gesehen habe, ist das Kampfsystem. Das wirkt gerade im Vergleich zu Ghost of Tsushima so plump und hakelig und fast schon cringy ein bisschen. Mhm. Also es wirkt unsauber, es wirkt
ungenau,
ja. Es wirkt nicht so geschmeidig, wie das Assassin's Creed früher eigentlich schon besser hinbekommen hat. Es wirkt auch chaotisch, die Kämpfe wirken total chaotisch. Also das Kampfsystem von Odyssey und Origins, nachdem sie es neu ausgerichtet haben damals, hat mir nie besonders gut gefallen. Und es sieht so aus, als würden sie es da jetzt nicht besser machen. Was ein bisschen schade ist.
Wegen dem Kampfsystem oder wegen der Story?
Also wegen der Story würde ich es nicht sagen. Ich spiele es eigentlich tatsächlich wegen der Welt. Ich spiele es tatsächlich.
Genau das wollte ich jetzt von dir hören. Und weil genau das wirst du bekommen. Du bist einer der besten oder bestrealisiertesten Videospielwelten ever bekommen. Er schaut so gut aus. Was sie optisch machen, schaut super aus. Und der Rest, ich meine, die Storys sind meistens komplett hanebüchen und an den Haaren herbeigezogen. Die kannst dann
Assassin's Creed immer Hit oder Miss, was die Story angeht. Ich meine, ich muss prinzipiell dazu sagen, ich fand diese ganze Animus-Geschichte immer wahnsinnig dämlich von Anfang an und völlig unnötig. Und du merkst auch, dass sie sich da komplett verloren haben und selber nicht mehr wissen, was sie da eigentlich machen wollten.
Deswegen gab es das Reboot.
Ja, das ist richtig.
Also mit ein Grund sicher dafür.
Aber was ich noch vorher zu dem Argument sagen wollte, es geht ja um die Welt. Aber es ist ja nicht zu viel verlangt, beides zu machen, oder? Ein gutes Kampfsystem ohne tolle Welt. Stichwort Ghost of Tsushima.
Ja, Stichwort Ghost of Tsushima. In Ghost of Tsushima hast du aber nur eine einzige Waffe, also Hauptwaffe. Und das ist halt schwer, ein Kampfsystem auf so viele unterschiedliche Waffen auszurichten. Da gibt es Schwere und...
Aber mir ist es lieber, sie haben ein tolles Kampfsystem und dann kann halt der Charakter nur eine Axt oder einen Hammer tragen, anstatt dass ich 10 Waffen verwenden kann und es spielt sich einfach ungenau. Ich weiß schon, dass der Job sicher nicht leicht ist, aber es ist auch nicht mein Job. Also ich gebe denen ja 60 Euro dafür, dass sie das machen.
Voll. Stimmt. Dass du bashen kannst.
Genau. Es wird sicher nicht das erste Spiel sein, was ich zocken werde in der New Generation, aber ich werde es auf jeden Fall zocken.
Alles klar, ich auch. Ich freue mich einfach nur auf die Welt, gar nicht so auf die
auf
Story.
Gar nicht so auf jeden Fall.
Ja. Lass uns noch über die dritte und letzte Meldung reden. Wie viel sind wir? Der Phil Spencer, David, hat sich geäußert. Der wurde gefragt, ob denn speziell die Elder Scrolls 6, wie auch immer es dann schlussendlich heißen wird, denn auf anderen Plattformen, vor allem auf der PlayStation 5, erscheinen wird.
Ja.
David, ich werde jetzt kurz das Zitat von dem Phil vorlesen.
Vom Phil.
Und dann schauen wir mal, was er so sagt, okay?
Bitte tu es.
Gut. Ja, ich möchte hier nicht schnippisch sein. Dieser Deal wurde nicht eingefädelt, um einer anderen Basis von Spielern diese Titel wegzunehmen. Nirgendwo in den Unterlagen, die wir zusammengestellt haben, stand: Wie halten wir andere Spieler davon ab, diese Spiele zu spielen? Wir möchten, dass mehr Menschen in der Lage sind, die Spiele zu spielen und nicht weniger. Das Zitat geht weiter. Aber in diesem Fall, bezogen auf die Elder Scrolls 6, ich werde nur die Frage beantworten, die mir direkt gestellt wurde. Dann ist es komisch zitiert, weil es steht weiter, möchte ich auch sagen, dass ich daran denke, wo die Leute spielen werden und wie viele Geräte wir haben. Wir haben xCloud, den PC, den Game Pass und unsere Konsolenbasis. Damit der Deal funktioniert, muss ich diese Spiele auf keiner anderen Plattform als den von uns unterstützend anbieten. Was immer das bedeutet. Das steht mit im Zitat, was immer das bedeutet. Mhm. Das ist das weirdeste Chefzitat, das ich jemals verlesen habe. Ja, was bedeutet das? Möchtest du anfangen? Ich meine, es wirkt ziemlich offensichtlich.
Es bedeutet, dass vermutlich der nächste große Eintrag in die Elder Scrolls nicht auf der PlayStation erscheinen wird. Und darum wird es halt vor allem gehen. Was das jetzt für andere Titel bedeutet, weiß er wahrscheinlich selber noch nicht so genau. Ich glaube, das muss man sich immer individuell anschauen. Was heißt das zum Beispiel für Starlight oder wie das neue Spiel heißen wird?
Starfield,
Entschuldigung. Was heißt das für das nächste Doom? Was heißt das für das nächste Dishonored und so weiter und so fort? Es sind prinzipiell mal keine guten Nachrichten für PlayStation-Spieler. Fairerweise muss man sagen, Microsoft hat jedes Recht, diese Spiele jetzt nur exklusiv anzubieten. Weil, noch einmal, 7,5 Milliarden Dollar müssen sich jetzt erstmal wieder reinspielen. Und ja, sie könnten es publishen und auf die PlayStation bringen, aber wahrscheinlich ist es für Microsoft besser, dass sie sagen, wir hoffen, dass die Spiele dadurch zu unserer Plattform wechseln. Und Skyrim hat sich bis heute 30 Millionen Mal verkauft. Und wenn das nächste Elder Scrolls ansatzweise so erfolgreich ist, puh, mein Lieber, da geht's los.
Ja.
Und dann ist das tatsächlich.
Schon durch den Namen. Ja.
Dann ist das tatsächlich ein System-Seller, den eigentlich Xbox, der eigentlich Microsoft fehlt. Weil ich habe vor kurzem erst drüber nachgedacht, die neue Xbox Series X hat keinen einzigen exklusiven Launch-Titel.
Nicht wirklich, nein.
Und Sony hat gleich mal 4.
Wann haben die und wirklich das, keinen? Ist das
for real? Nein. Ich meine, sie haben prinzipiell keinen Launch-Titel, weil jetzt könnte man argumentieren, dass das alles ja auch für einen PC kommt. Und ja, genau, Halo hätte das Große sein sollen. Aber nichts, was mir da jetzt aufgefallen wäre.
Also First-Party-Launch-Titel haben sie, glaube ich, wirklich keine.
Also, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie so eine Kleinigkeit, aber nein. Und Sony greift halt dann gleich mal an mit Spider-Man, mit Demon's Souls, mit Sackboy, mit Godfall. Also Launch-Lineup und Exklusivtitel schaut schon mal schlecht aus. Und deswegen, glaube ich, würde es ihnen gut tun, diese Spiele nur auf der Xbox und dem PC zu bringen.
Ja, ich würde es.
Oder wie siehst du das?
Ganz ehrlich, ich würde das eher fix. Also, wenn ich 7,5 Milliarden Dollar ausgib, dann. Sorry, Leute, dann bringe ich meine Spiele nur noch auf
der den Plattformen raus, irgendwann,
die mir gehören. Ja, klar. Ich finde die Diskussion eh irgendwie unnötig, weil, wie du sagst, der kann oder die Xbox Division, die können damit machen, was sie wollen. Sie sind jetzt die Inhaber dieser IPs, dieser Studios. Und Sony muss halt schauen, dass sie nachziehen. Oder eigentlich alle Competitor müssen schauen, dass sie nachziehen. Weil Content ist King und man braucht die Produzenten, um diesen Content zu produzieren. Microsoft ist jetzt richtig gut aufgestellt, aber wie wir schon irgendwann in einer vorherigen oder vorhergegangenen Session gesagt haben, ist Bethesda unter Zugzwang, nicht unter Zugzwang, aber die müssen sich erstmal wieder beweisen.
Ja.
Die müssen erstmal wieder diesen Videospiel-Olymp erklimmen oder
dass sie es überhaupt wert waren, 7,5 Milliarden. Ne? Ja. Also, wie gesagt, wenn wir jetzt böse sind, Sony hat immer noch die besseren exklusiven Rollenspiele.
Ja, im Zusammenhang damit könnte man noch erwähnen, dass es diverse Studien gibt, die sich mit den Next-Gen-Pre-Order-Zahlen befassen und selbst in den USA soll die Nachfrage, also bei Next-Gen-Konsolen, bei 80% für PlayStation 5 liegen. Was,
Aber ich glaube, damit hat Microsoft gerechnet, glaubst du nicht? Also ich denk, sie sind durch mit diesen Konsolenzahlen-Vergleichen. Also, ja,
damit sind die schon lange durch.
Ja, zwangsweise, aber jetzt halt absichtlich.
Ja.
Die Frage ist, was bedeutet das für mich? Oder was bedeutet das für dich oder für alle, die sich jetzt keine Xbox deswegen kaufen müssen? Im Endeffekt, bis es soweit ist, wird wahrscheinlich xCloud in einem ziemlich guten Zustand sein. Und dann könnte ich theoretisch sagen, ach, weißt was, ich nehme jetzt für einen Monat xCloud und streame das neue Elder Scrolls über meinen Smart TV, wo es wahrscheinlich eine Xbox-App geben wird. Oder ich streame es über meinen PC. Ich brauche nicht mal Hardware eigentlich durch xCloud. Weil, ja, für das neue Skyrim oder wie es dann auch immer heißen wird, wird mein PC sicher viel zu veraltet sein, wenn das dann endlich rauskommt. Was übrigens noch Jahre dauern wird.
Das, ja, guter Punkt. Weil Elder Scrolls 6 ist Jahre weg. Wahrscheinlich 4. Wahrscheinlich 5. Die müssen mal Starfield releasen und an dem arbeitet Bethesda.
Kommt nicht Elder Scrolls vorher?
Na, Starfield, hundertprozentig. Oh. Und Starfield ist so, ja auch scheinbar ways off vom Release.
Ja.
Also,
ja.
Ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht mal. Ich traue mich wetten, das kommt nicht mal in dieser Konsolengeneration raus, aber dann lehne ich mich wieder What? Zu weit aus dem Fenster.
Unmöglich.
Ich glaube nicht, dass das so abwegig ist.
Und es kann sich ja wirklich noch viel tun bis dahin. Also vielleicht hat dann auch Phil Spencer das dann irgendwie überdacht. Vielleicht
dann schon Bethesda kauft.
Ja, genau. Oder irgendwie so. Genau. Oder Microsoft.
Ja, oder Microsoft.
Und ja, wird sich zeigen. Aber zum Abschluss dazu, interessantes Statement. Meiner Meinung nach
ja.
aus Business-Sicht die richtige Entscheidung.
Ja.
Aber wir werden sehen.
Ja, auch für uns kommt zum Abschluss jetzt, wir nehmen nämlich schon über 50 Minuten auf David, knüpfen wir an den Anfang und reden nochmal abschließend kurz über Ghost of Tsushima, das ja, ich glaube, für uns beide eines der besten DLCs ist und dazu auch noch gratis. Jetzt hast du dir ja was für den Abschluss dieses Podcasts überlegt. Möchtest du das vielleicht kurz erklären?
Ich wollte nochmal kurz drüber nachdenken, was Updates heißen. weil wir haben jetzt gerade gesehen, dass Ghost of Tsushima, ja genau, Duden, zeig was an. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass Ghost of Tsushima ein extrem umfangreiches, qualitativ hochwertiges, Gratis-Update, nachdem niemand gefragt hat, veröffentlicht hat. Und da gibt es andere Studios, die für Mini-Updates 15 Euro verlangen. Mhm. Es ist für mich faszinierend, weißt du, wie macht man es richtig? Und brauchen auch reine Singleplayer-Spiele wie Ghost of Tsushima oder Assassin's Creed heutzutage solche Updates, um relevant zu bleiben? Ich habe mir die Frage gerade selber gestellt, ich bin auf deine Antwort gespannt. Ich würde prinzipiell mal sagen, nein. Weil die zwei Spiele, die zum Beispiel für mich mit Abstand am meisten im Gedächtnis geblieben sind, The Last of Us Part 2 und God of War. Von God of War hat es auch kein Update gegeben. Da hätte ich sogar genommen. Da hätte ich mich gefreut über ein Update. Gott,
ich hätte es geliebt. Nach einem Update für God of War, aber ja.
It is what it is, vielleicht dann im nächsten Teil. Aber,
ja, das passt auch. Also wie du sagst, die können ja, um deine Frage zu beantworten, für sich alleine stehen. Und deswegen finde ich das so gut, wie Ghost of Tsushima das gemacht hat, weil wir wussten nicht mal, als wir das Spiel schon in den Händen hatten, dass es da ein Update geben wird. Und das Besondere an Ghost of Tsushima ist die Welt und sich da vorzustellen, wie gemeinsam man dagegen Gegner kämpft, gegen mystische Wesen. Und da geht dir eigentlich das Licht auf und du denkst dir, ja, das ist eigentlich prädestiniert dafür. Und dann kommt so ein Update 3 Monate später, komplett gratis und super durchdacht, stylisch over the top, das Kampfsystem ist da, es macht Spaß, es geht schnell, es funktioniert technisch wunderbar.
Ich glaube, Sony wird sich jetzt sehr genau anschauen, wie erfolgreich das war, was das für Spielerzahlen bedeutet und wie das aufgenommen wird. Weil es kann auch sein, dass der Großteil der Leute so ist wie ich und sagt, hey, das ist toll, das ist nett, aber ich spiele es nicht. Wirst das du weiterspielen?
Ja. Ich mache noch eine Bold Prediction und ich glaube, die ist ziemlich sicher wahr. Ich glaube, dass Ghost of Tsushima Legends jetzt und in 3 Monaten mehr Leute spielen als Marvel Avengers auf allen Plattformen.
Oh wow, das ist bold.
Von Avengers hat man ganz schlechte Zahlen. Also weniger als 2000 Leute online, das ist echt arg.
Wow.
Ja, aber wegen dieser Top-Liste hast du die jetzt schon erwähnt?
Nein, noch nicht. Ich habe mir jetzt einfach nochmal Ganz egal. Ich habe mir noch mal kurz überlegt, was waren denn bis jetzt so die besten Updates? Mhm. Und wir wollen jetzt keine ewig lange Liste machen, wie ihr das sonst von uns kennt. Nein, wir nehmen jetzt einfach nur die Top 3, die uns jetzt mal einfallen. Und mit Updates meine ich jetzt nicht nur DLCs oder Add-ons, sondern überhaupt Spiele, die einfach geupdatet wurden. Und wo wir der Meinung sind, das hat das Spiel insgesamt dann deutlich besser gemacht.
Aber wir reden jetzt nicht von Patches oder so.
Nein, wir reden nicht von Fixes, schon Updates.
Updates, DLCs, frei, also gratis oder bezahlt.
Also die wirklich was verändern, jetzt nicht genau. Bugfixes oder sowas. Genau.
Das Spiel auch erweitern in einem
ganz genau, genau so ist es, ja.
Gut, dann darf ich mal anfangen mit
auf jeden
meinem,
Fall.
Wie gesagt, Ghost of Tsushima Legends ist bei mir in der Liste, weil es aktuell gerade einfach zum Thema passt, weil ich spiele. Für mich ist es mein Marvel-Ersatz im japanischen Setting.
Das tut so weh.
Ja, ich weiß. Aber ich liebe einfach die Spielewelt und die ganzen Systeme, das Kampfsystem. Ich habe das Spiel auf Japanisch laufen den ganzen Tag, um mich da komplett rein zu versetzen. Und diese Mystik, die sie jetzt mitbringen mit den Horrorelementen, die Raids, die in Zukunft ausstehen und das Ganze gratis, ist mindblowing für mich. Ja.
Ganz kurz. Träum kurz mit mir, Chris, okay?
Okay, ich träume.
Stell dir vor, sie machen sowas nächstes, also fürs nächste God of War sowas ähnliches. Also auch Stichwort Langzeitmotivation und irgendwie einen Coop-Modus.
Das habe ich mir nämlich gedacht, weil Ghost, die IP, bietet sich an, weil Jin nicht irgendwie ein etablierter PlayStation-Charakter ist. Den kennst du nicht, der ist austauschbar und so weiter. Kratos hingegen, wie würdest du den... Weißt du, in Ghost sind die Klassen eigentlich abgesplittet von vom Jin seinen Gesamtfähigkeiten.
Die haben es aber schon mal gemacht mit God of War Ascension. Da gab es einen Multiplayer-Modus und da konnte man sich entweder für Hades, Poseidon, Zeus oder Ares entscheiden. Ja. Und so könntest du auch 4 Klassen machen halt mit Odin, Thor, Freya,
okay, aber
Loki.
Ja, ich weiß, das war in God of War Ascension, aber das... Ja, das war ja nicht der beste Multiplayer.
Nee, also, definitiv nicht. Naja, war überhaupt nicht der beste God of War-Teil, muss man ehrlich sagen.
Ja, schon gar nicht. Wahrscheinlich der schlechteste. Aber ich weiß nicht, wie die Gaming-Community das finden würde, wenn auf einmal das Singleplayer-Spiel des Jahres mit einem Multiplayer-DLC um die Ecke kommt.
Ja, aber kriegt nicht auch The Last of Us Part 2 einen Multiplayer irgendwie spendiert?
Ja, aber die hatten schon im ersten Teil einen Multiplayer, der hieß Factions und ich bleibe bei meiner Prediction, dass Factions ein Standalone-Multiplayer-Spiel wird im Last of Us 2 Setting gratis für alle.
Oh.
Also, jetzt wo ich es laut ausspreche und wir gerade über Legends reden, wenn Legends gratis ist, warum sollte dann Factions nicht auch gratis sein?
Weil die irgendwann auch Geld verdienen müssen. Aber okay.
Aber die haben das doch eingespielt. Ich meine, klar, spiel das Premium-Produkt, das musst du kaufen, damit du Zugang hast. Ah nein, brauchst du ja nicht. Ah, okay.
Na, ganz gratis ist Legends auch nicht, weil du musst Ghost of Tsushima mal besitzen, genau, dass du es überhaupt spielen kannst.
Absolut, ja, ich meine, das ist natürlich der Differentiator. Ich glaube aber trotzdem, dass Factions vielleicht wirklich so ein Standalone-Ding sein könnte.
Kann sein. Ja. Gut. Ich habe jetzt einfach mal ganz klassisch auf meiner Liste zum Beispiel oben The Witcher 3.
Na super, danke.
The Witcher 3 auch drin. Hat einfach großartige Story-DLCs, die in vielerlei Hinsicht sogar besser sind als das Hauptspiel und sinnvoll erweitern. Und das waren ganz klassisch bezahlte Add-ons. Das heißt, da hat man irgendwie, ich glaube, 20 Euro pro Add-on ausgegeben. Aber die waren sowas von wert. Und sowas hätte ich zum Beispiel auch sofort für God of War damals ausgegeben. Mhm. Und ich bin der Meinung, wenn man qualitativ hochwertigen, umfangreichen Content macht, kann man auch ruhig Geld dafür verlangen. Ja. Und dann werden es die Leute auch gerne zahlen. Und da ist The Witcher 3 für Singleplayer-Spiele, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Ähnlich haben es eher auch Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel gemacht. Die hatten nämlich da auch sehr tolle Erweiterungen. Ich habe sie nie gespielt, aber ich habe es gehört.
Aber ich habe die sogar, glaube ich, angespielt. Sind mir aber auch nicht in Erinnerung geblieben. Ich habe nämlich Witcher auch in meiner Liste. Das erste hieß Hearts of Stone und das andere hieß Blood and Wine.
Was ich noch bei mir auf meiner Liste habe, ist No Man's Sky. Selber nie über das Hauptspiel hinaus gespielt habe. Ich habe es ja damals gespielt, ich hatte Spaß damit, alle haben es gehasst, ich fand es irgendwie trotzdem, zwar repetitive, aber ich fand es super für das, was es war. Aber No Man's Sky hat sich super gemausert. Also mittlerweile, was da alles drinnen ist, also sie haben nicht nur die Versprechen eingelöst, die sie damals nicht gehalten haben, sie haben auch darüber hinaus eigentlich extrem viel gemacht. Also, und da rede ich jetzt nicht nur vom VR-Modus, aber da sind ja Fahrzeuge gekommen, da sind Max gekommen, da ist jetzt dann wirklich auch ein Multiplayer-Part gekommen. Mhm. Da gab es irgendwie große Schlachtschiffe, glaube ich, die man dann spielen konnte. Da gab es Unterwasserwelten, man konnte sich dann seine eigenen Basisen bauen. Also das ist mittlerweile, ist das fast schon Second Life im Weltall. Und wenn ich kein Leben hätte, würde ich es, glaube ich, nochmal anreißen. Weil das ist sicher auch, also das ist, glaube ich, jetzt ein wirklich tolles, ja, was ist das überhaupt, ein Mining-Spiel?
Universe Sandbox,
keine Ahnung. Ja, oh mein Gott, stell dir das in Star Wars vor, ich würde auszucken. Aber ja, also da, was die Updates angeht, wirklich toll. Auch ja, alles kostenlos übrigens, soweit ich weiß.
Ja, das muss man dazu sagen. Also auch kostenlos kann jeder laden, der das Hauptspiel hat. Und ich finde die Erweiterungen sinnvoll. Und vor allem, das Spiel ist, glaube ich, jetzt schon 5 Jahre alt und wird noch immer upgedatet. Das letzte Update kam erst vor ein paar Wochen.
Das Spiel ist übrigens auch im Game Pass, also.
Ja.
Was ich noch gesagt habe.
Ja. Jeder, das ausprobieren will, schlägt zu. Bei mir in der Liste, auf unangefochten auf dem ersten Platz, ist für mich das DLC-Pack Burial at Sea für Bioshock Infinite. Ich bin ein richtig krasser Bioshock-Fan. Ich finde, das ist eine der besten Spielereien ever. Hat kaum Mängel. Bioshock 1, 2 und 3 haben kaum Mängel. Vor allem der erste, also 3 ist natürlich Infinite. Und Burial at Sea fasst diese ganze Trilogie perfekt zusammen. Es ist so das letzte Glied, um eine Kette zu bilden. Und jeder, der beide Episoden, es ist aufgeteilt, durchgespielt hat, versteht sozusagen das Universum von Bioshock ein bisschen besser und weiß, woher man überhaupt 2007 seinen Anfang nimmt, wie das alles entstanden ist, und man blickt sozusagen noch ein letztes Mal hinter die Kulissen von diesem fantastischen Universum. Deswegen ist Bioshock Burial at Sea bei mir auf der 1.
Hätte eigentlich Bioshock auch auf die Liste kommen sollen von totgeglaubten Spielen? Was ist da jetzt?
Ich glaube, das ist in Entwicklung, aber das ist ein guter Punkt, ja.
Ja.
Verdient sich ein Comeback?
Ich finde es so ein bisschen spannend, weil ich glaube, wir hatten auf der PS3 hatten wir 3 Bioshock-Spiele und jetzt auf der PS4 halt kein einziges, was ein bisschen niederschmetternd ist, weil Bioshock natürlich eine tolle Reihe war. Oder ist.
Ah ja, du hast recht.
Ich wollte ein Spiel noch irgendwie lobend erwähnen, ja. Das letzte jetzt.
Ich möchte eins negativ erwähnen.
Dota 2. Okay. Ich habe zwar Dota, weil ich Dota 2 ewig lang gezockt habe.
Tatsache? Wusste ich gar nicht.
Warte kurz, Dota 2 in Steam. Ja, nur 1800 Stunden.
Ah, nur, okay.
Also ich bin da eine Zeit lang extrem reingekippt, ein Free-to-Play-Spiel, was ich komplett nur durch Mikrotransaktionen finanziert. Ja, es ist unfassbar. Also es ist immer dasselbe Spielprinzip auf derselben Karte, aber es wird immer so sinnvoll erweitert. Und da muss man ihnen einfach Respekt zollen, wie die das schaffen, dass das nicht langweilig wird, auch nicht nach 1800 Stunden. Es ist, ja, es, also rein Update-mäßig, die natürlich auch alle kostenlos sind, ist das unfassbar. Und vor allem bei so einem Spiel sieht man, wie kleine Updates das ganze Meta verändern können. Da wird in der Community diskutiert, dass jetzt dieser Held statt 30% Stunschaden auf einmal 37,5% Stunschaden macht. Weißt du, also schon Mini-Veränderungen im halben Prozentbereich werfen da teilweise alles um und es gibt ein neues Meter. Und plötzlich ist der Held und das und ja. Also rein von der Update-Geschichte her ist Dota 2 unfassbar. Unfassbar.
Ja. Stimmt. Darf ich noch eins negativ erwähnen, weil wir vorher über Elder Scrolls gesprochen haben? Eines der schlimmsten DLCs und eines der ersten DLCs, die es überhaupt zu erwerben gab, ist das die Horse Armor von The Elder Scrolls 4 Oblivion. Das war wirklich eines der ersten Downloadable Content Pieces, die es damals gab, für 2,50 Euro eine goldene Rüstung für dein Pferd im Jahr 2007 oder 2006. Das ist ja für heute normal, aber für damals schon, also fast schon damals eine Frechheit, ist es heute auch noch eigentlich.
Ja, solche Geschichten gibt es leider immer wieder, dass man für, ich glaube mittlerweile wird das aber Gott sei Dank sehr selten gemacht, aber ich glaube, das gab es damals auch schon bei Darksiders 2, dass du irgendwie für ein Rüstungsset, dass dir das als DLC verkauft wurde. Also ganz schrecklich, solche Geschichten.
Naja,
ganz
Oblivion hat das Ganze losgetreten und jetzt zahlen wir alle dafür.
Bravo, Oblivion.
Danke. Gut, David, das war's mit der Session. Danke, mir geht's wesentlich besser.
Sehr gut. Ja, hey, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Schauen wir mal, über was wir nächste Woche reden werden. Ja, vielleicht machen wir dann die VR-Folge. Mal schauen, wie es ausgeht bei uns.
Kommt auch noch, wir überlegen.
Genau, wir hatten ein Halloween-Special in Planung. Finde ich auch sehr, sehr gut. Na gut, Chris, dann sage ich vielen, vielen Dank. Falls ihr irgendwelche Fragen an uns habt, natürlich wie immer via Instagram am besten bei mir david.aka.chindi. Den Chris findet ihr unter @hexabear. Und ansonsten sehen wir sich nächste Woche oder hören wir sich nächste Woche zur nächsten Therapie-Session. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Bye.